Nun, wir machen weiter. Zweiter Teil, Einfluss fernöstlicher Religiosität auf unsere Gesellschaft. Und ja, wir haben einen mehrschichtigen Einstieg gewagt. Und es ist schon ziemlich anspruchsvoll. Eigentlich bräuchte man noch ein bisschen mehr Zeit, um diesen unterschiedlichen Schichten, wie wir eigentlich vorgegangen sind, auch in unserem Buch Spirituelle Kräfte des neuen Zeitalters, um sie klar aufzudecken. Aber ich will es noch mal kurz in Erinnerung rufen. Eins ist uns ganz wichtig, dass wir diese fernöstliche Religiosität aus ihrer eigenen Beschreibung darstellen und nicht zunächst mal aus einer Beurteilung. Zwei, uns ist sehr, sehr wichtig, und das ist eigentlich die Grundlage, dass wir versuchen, die Sache biblisch zu begründen und zu sagen, wo sind die Prinzipien, die uns hier herangetragen werden, in der Bibel vorhanden. Und so sind wir auf diesen Text, den Anfang der Bibel gekommen, wo die Schlange zu Eva redete und Eva spirituelle Angebote machte, ein himmlisches Buffet eröffnete. Und dieses Buffet schien so interessant zu sein für Eva, und sie war viel, viel klarer in Gedanken und in Dasein, in allem wie wir. Also eigentlich hätte sie schon unterscheiden können, aber sogar sie und ihr Mann waren nicht dazu fähig, hier zu unterscheiden und zu unterlassen, sich darauf einzulassen. So, das ging einfach nicht, weil das Angebot so reizend war. Nun, das ist die biblische Grundlage, wie gesagt. Dann diese Beschreibung der fernöstlichen und esoterischen Spiritualität aus ihren eigenen Reihen. Wie sie sagen, dass diese Dinge, das heißt den Geist dahinter, und das werden wir gleich auch ansprechen, hier vermittelt werden wird. Nun, ich muss jetzt ein bisschen hin und her schalten. Ich hatte mich eigentlich für heute Abend vorbereitet, aber die Datei, die ich hier hatte, ist von diesem Computer gelöscht. Ich weiß nicht, weswegen. Deswegen musste ich ihn wieder neu und jetzt nicht vorbereitet hier aufziehen. Und zwar hatten wir als letztes gesagt, dass die Schlange zu Eva sagte, eure Augen werden aufgetan werden. Und hier, so haben wir versucht klarzumachen, ging es um die spirituelle Augen, um geistliche Dinge, das heißt, dass die inneren Augen geöffnet werden. Und da wird in fernöstlicher Spiritualität das sogenannte dritte Auge erwähnt. Vielleicht schon mal von gehört, dieses Auge ist nicht ein physisches Auge, sondern das ist ein Auge, was mitten in den Stirn stecken würde. Da ist kein echtes Auge, aber da durch den Stirn solle man in unsichtbare Welten schauen können. Das sagen fernöstliche Religionen, das sagt die Esoterik. Und das ist natürlich eine reizende Sache. Wir sagen, ja, wir sind hier ziemlich begrenzt, was unsere Wahrnehmung angeht. Und es wird auch gesagt und es wird auch so beschrieben, dass man Farben sehen kann, Visionen schauen kann, die sind so gewaltig, die sind unbeschreibbar. Das sind Qualitäten, die wir in dieser Welt so nicht kennen. Und es gibt tatsächlich Menschen, die solche Erfahrungen machen. Nun, eure Augen werden aufgetan werden. Hier geht es um eine unsichtbare Welt. Und wir haben klar gemacht, dass die Bibel lehrt, dass Gott im Himmel ist, wir Menschen auf Erden, und zwischen Himmel und Erde eine Sphäre der Luft da ist. Da sind Geister, Mächte, Dämonen und Kräfte. Im Neuen Testament sagt Paulus den Korinthern, 1. Korinther 2, Vers 12, wir Christen in Korinth, haben nicht empfangen den Geist der Welt. Nochmals, das Wörtchen Welt übersetzt das griechische Wörtchen Kosmos. Wir also haben nicht den kosmischen Geist empfangen, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Die Bibel macht das unmissverständlich klar, dass wir ohne den Geist Gottes Gott nicht kennen können und auch nicht kennen können, was uns Gott gibt. Nun, was wir wohl haben, ist den Geist des Kosmos. Die haben wir automatisch bei Geburt. Und über diesen Geist des Kosmos sind wir im Gefüge dieser Welt eingeordnet, genießen, was wir genießen wollen, werden unsere Bedürfnisse, so gesagt, leiblich, physisch, natürlich erfüllt. Aber diese Dinge sind eigentlich nicht gleich dem Geist und den Dingen Gottes. Nun, die New Age-Bewegung beschreibt ganz konkret das Kommen eines neuen Geistes. Eine bekannte Autorin heißt Marilyn Ferguson und sie hat in einem Buch Die sanfte Verschwörung die Sache, das heißt diese Bewegung, diese Verschwörung, wie sie sagt, auf den Punkt gebracht und schreibt in ihrem Buch: Bei dem großen, erdbebenartigen, unwiderruflichen Umschwung, der auf uns zukommt, handelt es sich weder um ein politisches noch um ein religiöses oder philosophisches System. Dann sagt sie, es handelt sich um einen neuen Geist. Nun, hiermit bringt sie die ganze Bewegung auf den Punkt. Sie sagt, eigentlich werden alle Bewegungen dieser Welt jetzt in eine Richtung geführt werden und diese wird praktisch diese ganze Planet, diese ganze Welt umgestalten zu einem Paradies. Das ist ihre Sichtweise. Wenn wir aber die biblische Botschaft daneben legen, dann sagen wir und dann lesen wir, nein, diese Welt geht zu einem Ende und es spitzt sich zu, wenn der Antichrist, das heißt eine Person, da sein wird, die die Gewalt des Satans und der Mächte des Kosmos in sich bündelt und somit sehr viel spirituelle Power und weltliche Power dasteht, sodass sie die ganze Welt regiert. Nun, hier wird zunächst mal diese spirituelle Kraft in einen neuen Geist angekündigt. Und dann sagt sie, gleich danach, eine aufsehenerregende neue Sicht der Welt nimmt ihren Anfang. Die bahnbrechende Erkenntnisse der Wissenschaft und Einsichten ältesten menschlichen Gedankengutes umfasst. Was will sie damit aussagen? Nun, vielleicht in diesem einfachen Bild dargestellt, eine Zahnärztin pendelt oder besser gesagt hypnotisiert, damit ohne Betäubung jemand vielleicht die Behandlung aushalten kann. Wir sehen moderne Apparatur, Technik und uralte, okkulte Methoden. Das ist eigentlich, wie diesen Geist der New Age-Bewegung wirkt. So sagt es Marilyn Ferguson. Wie gesagt, sie ist eine Esoterikerin, eine New Agerin. Das müssen wir uns ganz kurz merken. Sie sagt, dass moderne Technik und alte, okkulte Methoden zusammengehen werden. Nun, es gibt sehr viele Zugänge zu diesem ganzen Bereich. Wissenschaft wird immer mehr aufgemischt. Und man versucht auch unsichtbare Phänomene wissenschaftlich zu beweisen. Oder hier in diesem Geo-Magazin in 1998 schon dargestellt, da heißt es, wer erklärt uns die Welt? Ist es noch Einstein, einer der Vertreter der modernen Wissenschaft? Oder zum Beispiel der Dalai Lama, ein Vertreter der fernöstlichen Mystik? Das Pendulum scheint immer mehr in Richtung des Dalai Lama zu gehen. Und da ist man ernst darüber. Wie gesagt, Wissenschaft und Spiritualität oder Mystik, sie geben sich ja gegenseitig die Hand. Zeigt sich zum Beispiel auch, wie der Dalai Lama hier in der Universität in Münster in 2007 ein Ehrendoktorwürde überreicht bekam. Und zwar im Fachbereich der Chemie. Da staunt man. Man würde sagen, Hauptsache die Chemie stimmt. Das ist, was da gelaufen ist. Aber wirklich, denn in welchem Sinne ist dieses Geschehen? Nun, im Sinne des Geistes der New Age-Bewegung. Sehen wir, die Professoren in Münster haben einfach in diesem Sinne diese Sache gesehen und das durchgeführt. Denn der Dalai Lama hat natürlich keine Chemie studiert. Der behauptet allerdings, durch meditative Praktiken in Quantenebenen durchdringen zu können. Und so geben sie sich dann gegenseitig die Hand. Und das will man dann hier würdigen. Aber der Dalai Lama, der ist sehr okkult. Er befragt ein Medium, sie besonders ganz außen, wegen seinen politischen Angelegenheiten. Hier ist nochmal das Medium abgeleuchtet. Eine Person, die in Trance geht und dann praktisch Dinge von einer anderen Welt, von einer Geisterwelt durchbekommt, wenn er furchtbar zuckt und spukt und schreit. Okkult. Es heißt hier übrigens, noch eben ganz kurz zurück, hier heißt es, der Dalai Lama schätzt die Lehren der Quantenphysik, aber auch die Sprüche seiner Orakel, deren Wahrheitsgehalt hält er nach 5 Jahrzehnten Erfahrung für empirisch belegt. Und hier sehen wir, wie das Ganze ineinander verflochten ist. Spiritualität oder Okkultismus und Wissenschaft. Nun, die ganze Sache der fernöstlichen Religiosität und gerade auch den tibetischen Buddhismus kommt hier sehr an. Zum Beispiel auch mittels folgende Bilder, vielleicht sowas mal gesehen, denn das ist ein Mandala. Schon mal von gehört wahrscheinlich. Ja, wenn Sie nicht selber das ausgemalt haben, dann vielleicht Ihre Kinder oder Enkelkinder, denn das ist überall. Und ohne, dass man ahnt, welche Richtung das einschlägt.
Ja, was ist nun ein Mandala? Viele beschäftigen sich damit, wissen aber überhaupt gar nicht, was es ist. Und es ist so gang und gäbe geworden, es gehört fast zu unserem Alltag, zu Entspannungstechniken und so weiter. In der Schule, in Kindergärten, in Altenheimen, überall wird es gebraucht. Ein Mandala ist von seiner ursprünglichen Bedeutung her eine Abbildung einer kosmischen Welt, also einer unsichtbaren Welt. Und dieses Mandala, was wir gerade gesehen haben, das ist nämlich ein Kalachakra-Mandala. Und in diesem Mandala, da soll eben Kalachakra wohnen. Das ist eine besondere Buddha-Wesenheit im tibetischen Buddhismus. Es ist eine männliche und eine weibliche Gestalt in engster Umarmung. Und diese männliche Gestalt hat 4 Gesichter und die weibliche auch. Davon sind jeweils 2 zornig und 2 friedlich. Nun, so ein Mandala wird gelegt und dazu gehört ein ganzes Ritual, kann man sagen. Zuerst wird einmal die Fläche, wo das Mandala gelegt werden soll, gereinigt. Das heißt, man geht davon aus, dass da Dämonen sind, die sich da aufhalten. Die werden gebunden in Form von Holzfiguren, sieht man das hier. Opfergaben werden dargebracht. Es werden rituelle Tänze abgehalten. Und wenn das Ritual ausgeführt ist, beginnt man mit den ersten Linien. Diese Linien sind Grundlage für das Konzept, für das Muster des Mandalas. Und der Meister beginnt dann, die ersten Formen zu streuen, eben aus feinem, farbigen Sand. Hier streut der Dalai Lama und nachdem er die ersten Formen dann gestreut hat, haucht er Leben ein in das Mandala. Und er haucht nicht nur Leben ein in das Mandala, sondern er ruft auch an, nicht nur Kalachakra, diese Buddha-Wesenheit, dass sie Platz nehmen soll in dem Mandala, sondern neben Kalachakra sollen noch 722 andere Wesenheiten dort sich aufhalten. Die werden alle mit Namen angerufen und gebeten, Platz zu nehmen in dem Mandala. Natürlich kann der Meister, der Dalai Lama, so ein Mandala nicht ganz alleine zu Ende legen. Das müssen seine Mönche machen. Da ihr Atem aber nicht so heilig ist wie der des Dalai Lama, sie sind noch nicht auf so einer hohen Stufe spirituell gesehen, haben sie so ein Tuch vor dem Mund und da steht ein heiliger Spruch drauf. Nun, wenn das Mandala dann eine Zeit lang dort gelegen hat, Menschen können sich das anschauen und allein schon das Anschauen bedeutet aus buddhistischer Sicht, dass man eine Art Einweihung erfährt in das Mandala. Und wenn es nun da gelegen hat, wird es dann eines Tages wieder zerstört. Das geschieht übrigens dann auch in jeder Stadt. Ich weiß nicht, ob hier in der Nähe wahrscheinlich auch schon irgendwo ein Mandala gelegt wurde. Auf jeden Fall zurzeit versuchen ja die Tibeter überall, auch in Kleinstädten schon, Mandalas zu legen. Vor allen Dingen in Museen, wie Sie sagen, aber auch in öffentlichen Gebäuden legen sie es. Wenn es dort gelegen hat, wird der Sand dann nach einiger Zeit zusammengekehrt und kommt in ein Gefäß, in eine sogenannte heilige Vase. Dieses Gefäß wird dann zu dem nächsten Fluss getragen, das sieht man hier unter Darbringung von Opfergaben. Und der Sand wird in den Fluss geschüttet und das bedeutet, dass mit dem Fließen des Flusses die Lehre des Buddhismus in alle Welt fließt. Also hier ein ganz klares, magisches Verständnis von Mission. Viele Menschen sagen, ach, die Buddhisten, die missionieren ja nicht, das ist ja gerade das Gute daran. Aber die wissen nicht, auf welche Art und Weise Buddhisten missionieren, nämlich im größten Falle, also in vielen Fällen, über Magie. Das Mandala ist eine Form, oder man hängt Gebetsfähnchen auf zum Beispiel, die dann mit dem Wind die buddhistische Energie über das Land streuen soll. Man stellt Stupas auf, die buddhistische oder auch Buddha allein, die Form, wenn man die irgendwo aufstellt, soll sie Buddha-Energie verstreuen. So heißt es. Also, wenn nun der Sand weggebracht ist, geht der Meister zurück und setzt sich auf den Platz, wo das Mandala gelegen hat. Und dort ruft er sich aus als spiritueller Herrscher über die Gegend. Wir haben heute Nachmittag versucht zu sagen, dass eben die Buddhisten diese Welt als Illusion sehen. Was wir hier sehen, ist für sie nicht Realität. Ist ein Produkt unserer Gedanken. Für sie ist die eigentliche Realität im unsichtbaren Bereich. Das heißt, wenn der Meister sich ausruft als spiritueller Herrscher über die Gegend, dann ist das für sie realer, als wenn er sich hier als Herrscher ausrufen würde. So ein Mandala wurde ja selbst schon im Bundesamt gelegt. Im Bundeskanzleramt. Und man kann sich da vorstellen, was das bedeutet, was für eine spirituelle Bedeutung das für Buddhisten hat. Wir denken, ach, das ist ein bisschen Kultur. Aber für sie steckt da ganz was anderes dahinter. Nun, was ist dann nun ein Mandala, was unsere Kinder zum Beispiel ausmalen? Da könnte man ja sagen, na ja, also ist ja kein Kalachakra-Mandala, sondern das ist ja eben was ganz anderes. Das sind harmlose Formen, die da gemalt werden und Tiere oder Blümchen oder was auch immer. Aber zum einen werden unsere Kinder eingeführt erstmal in diesen Begriff. Ein Mandala ist was Schönes. Da kommst du bei zur Ruhe und da kommst du sogar zu dir selbst. Und so weiter. Also Kinder, wenn sie mal erwachsen sind, werden und sie sehen ein Kalachakra-Mandala, werden sie sagen, oh, Mandalas haben wir schon im Kindergarten gemalt, das haben wir schon im Religionsunterricht gemalt, das ist was Gutes. Und in dem Sinne ist für sie dann hier etwas eingeführt, eine klare religiöse Praktik, die für sie völlig normal ist. Nun, es wird gesagt, dass so ein, sagen wir mal, nennen wir es mal ein westliches Mandala, dieses übrigens Kalachakra im Hintergrund, als der Dalai Lama so ein Ritual ausführt. Also ein westliches Mandala, so wird gesagt, ist eine Sache, wo man zu sich selbst kommen soll. C.G. Jung, der bekannte Psychologe, hat schon solche Formen benutzt und er hat gesagt, im Zentrum wohnt das Selbst. Das hört sich für uns gut an und da können wir irgendwie was mit anfangen. Aber wenn wir wissen, was C.G. Jung unter dem Selbst verstanden hat, dann werden wir vielleicht etwas anders denken. Nämlich für ihn war das Selbst das höhere Selbst. Er sagte, es gibt ein höheres Selbst, sozusagen ein göttliches Selbst. Und das ist eben, da kommt der Mensch hin, wenn er sich sozusagen mit einem Mandala befasst. Liest man Einführungen für so simple Mandala-Hefte, dann kann man eigentlich schon gleich am Anfang feststellen, dass es immer etwas mit Spiritualität zu tun hat. Wir achten nur meistens nicht darauf, weil die Formen so harmlos aussehen und wir denken, das ist alles harmlos. Vielleicht lesen wir das noch nicht mal, was der Autor selber sagt. Ein Autor zum Beispiel, der schreibt von sich aus erstmal, dass das Mandala ein Symbol ist und dass es ein Weltenhaus symbolisiert. Das ist das Selbst, die Ganzheit des Seins. Oder ein Reich einer kosmischen Kraft symbolisiert. Wenn wir die Formen sehen, dann sind das ganz harmlos aussehende Formen. Blümchen zum Beispiel oder irgendwelche geometrischen Formen. Dann sagt er selber ist da sozusagen zufällig dazu gekommen, um sich mit Mandalas zu befassen, weil er so ein Buch auf dem Flohmarkt gefunden hatte und dann hat er einfach mal angefangen zu malen. Er fand es nur schön, waren nur schöne Bilder. Aber er stellte fest, er wurde immer faszinierter mit der Zeit und mit der Faszination, sagte er, da geschah es dann, dass irgendwann das Mandala von selbst aktiv wurde. Das bedeutete, er sagt, es zog ihn wie ein Sog zum Mittelpunkt hin oder trieb ihn vom Mittelpunkt weg. Und dann beschreibt er auch noch, dass das Mandala verwandelt, es befreit, es sammelt, es heilt. Und hier, das haben wir heute Nachmittag auch schon gehört, da gibt es ein S. Ein S, das aktiv ist, das plötzlich gar nicht mehr nur ein Bild ist. Wie kommt es dazu? Ich denke, wenn wir ein paar Mal uns so ein Mandala mit so einem Mandala befasst haben, haben das mal gemalt oder unsere Kinder, müssen wir jetzt nicht gleich Panik kriegen. Aber wir sollen wissen, wenn Faszination auftritt, und das ist eigentlich mit allen Dingen so, wo Faszination entsteht, da wird eine Tür geöffnet. Und von daher müssen wir da sehr vorsichtig sein, wo Kinder nur noch Mandalas malen wollen in ihrer Freizeit. Es gibt es. Dass jede Minute wurde ausgekostet und dann mussten wieder Mandalas her.
Ja, das Thema, wie wir darauf gekommen waren, war noch immer die Aussage der Schlange, eure Augen werden aufgetan werden, also ihr werdet Dinge erkennen, die ihr normalerweise nicht sehen könnt, Dinge, wo man drin eingeweiht werden kann, das ist im tibetischen Buddhismus so, aber auch in der Esoterik, in geheime Lehrensphären und in Wesenheiten oder Buddha-Formen. Nun möchte ich noch, bevor wir weitergehen zu dem nächsten Punkt, ganz kurz die Bibel noch einmal aufschlagen und auch wiederum versuchen, dies alles in eine richtige Perspektive zu stellen, damit wir ja eine rechte Einschätzung darüber bekommen, wie wir mit diesen Dingen umgehen können oder sollen als Christen. Dazu würde ich kurz über Salomo etwas sagen, hört sich vielleicht komisch an, aber Salomo war dadurch bekannt, dass er viele Frauen hatte, 1. Könige 11. Der König Salomo liebte viele ausländische Frauen aus solchen Völkern, von denen der Herr den Israeliten gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen. Sie werden gewiss eure Herzen ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen und seine Frauen verleiteten sein Herz. Nun, das kann man ein Stück weit nachvollziehen. Also 1000 Frauen ist schon eine ganze Menge, dass man da irgendwie verleitet wird. Und wenn es dann auch noch ausländische Frauen sind, die andere religiöse Vorstellungen haben, nun, dann wird es schon ganz heftig. Aber wir müssen zunächst mal feststellen, dass Salomo religiös erzogen ist und Liebling des Herrn genannt wurde. Das heißt, das bedeutet auch sein Name. Sein Vater David war ein Prophet, priesterlich sogar, König. Er hatte eigentlich, man könnte sagen, die besten Voraussetzungen, in einer Beziehung zu Gott zu stehen, die wirklich von einer Tiefe und von einer Verbindung sprach, die ihm hätte durchtragen können. In gewissem Sinne ist das auch der Fall gewesen. Wir lesen etwas weiter. Vers 4, 1. Könige 11. Und als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, sodass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Ich fand das eine sehr interessante Aussage. Als er nun alt geworden war, das heißt, dass solange er noch jung war und eine gewisse, man könnte sagen, jugendliche Kraft hatte, konnte er die ganze Sache noch außer sich halten. Er sagte, das sind meine Frauen, sie haben eine andere Religion, aber das ist nicht meine Religion und das kommt nicht in mir herein. Ja, wir haben auch als Christen in sicherem Sinn Widerstandsvermögen. Wir können auch sagen, da gibt es allerhand Angebote und wir können sie vielleicht auch ein klein bisschen berühren, vielleicht auch ein bisschen anwenden. Aber diese Aussage bei Salomo, er dachte vielleicht, ich bleibe immer jung und stark und ich kann immer in dieser Situation bleiben, dass ich einfach die Sache von außen betrachte und nicht weitergehe. War nicht so. Irgendwie wurde er älter und dieser natürlichen, man könnte sagen, Widerstand ließ nach. Und so auch die Tatsache, dass er eben diese Frauen und ihre Religionen, da geht es drum, das war das Wichtigste, die konnte er nicht mehr außen vor lassen. Denn da heißt es dann, so diente Salomo der Astarte, der Göttin, der von Sidon, dem Milkom, dem gräulichen Götzen der Ammoniter. Und Salomo tat, was dem Herrn missfiel und folgte nicht völlig dem Herrn, wie sein Vater David. Nochmals gesagt, nicht völlig dem Herrn, das heißt, er ist auch nicht völlig abgefallen. Aber es wird hier konkret gesagt, es missfiel dem Herrn, was er tat. Denn er fing an, die Götter anzubeten, die seine Frauen angebetet haben. Das hat er wahrscheinlich, als er jung war, nicht getan. Nun, das ist ganz interessant und vielleicht ist das auch unsere Hilfe, wenn wir alternative Angebote, die in Fülle auch auf uns zukommen, zu betrachten. Und vielleicht ist es auch wichtig, das zu betrachten, wo wir später noch darauf sprechen kommen, im Betracht alternative Heilmethoden. Aber da möchte ich in diesem Kontext auch darauf hinweisen, wir versuchen immer klar zu machen, macht euch vorher eine Entscheidung, solange ihr noch gesund seid, ob ihr euch auf solchen Methoden einlassen wollt. Denn wenn ihr krank, vielleicht auch älter seid, dann ist häufig so, Hauptsache es hilft mir. Nun, diese Perspektive möchte ich jetzt einfach auch mal vorwegstellen, bevor wir weitergehen. Die Bibel sagt dann weiter, jetzt kommen wir auf dem Neuen Testament zu sprechen, in 2. Korinther 6 am Ende, Darum geht aus von ihnen. Und hier wird konkret gesagt, weil es eine Gefahr ist, sich jetzt mit den uns umgebenden Religionen und Menschen zu verbinden. Geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr, der allmächtige Gott. Spricht hier, ihr sollt meine Söhne und Töchter sein. Das Wort Söhne und Töchter steht nur an ganz wenig Stellen. Hier werden alle erwähnt. Die Adams und die Evas. Alle sind hier angesprochen. Ihr seid meine Söhne und Töchter. Und da ist auch ein Weg dazu, wie wir Söhne und Töchter werden, in der Bibel beschrieben, indem wir Jesus Christus aufnehmen in unser Leben. Aber hier wird beschrieben, das ist, was der allmächtige Herr will. Und nun sagt hier 2. Korinther 7, Vers 1, weil wir nun solche Verheißungen haben. Dieses Wort solche Verheißungen bezieht sich eben auf diese Tatsache, dass Gott will, dass wir Söhne und Töchter sind. So lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Nun folgt hier auf Grundlage einer mächtigen Verheißung Gottes ein Aufruf an uns. Reinigt euch. Reinigt euch, sagt Gott. Weil ihr nun so eine mächtige Verheißung werdet, das heißt, bist du ein Sohn Gottes, bist du eine Tochter Gottes, dann lasst euch ansprechen. Und da heißt es, reinigt euch von aller Befleckung des Fleisches. Nun, das ist klar, Befleckung des Fleisches, da geht es eben um das Übertreten der Geboten Gottes. Da, wo wir konkret gegen Gott sündigen. Aber die Befleckung des Geistes, das ist eine Ebene, wo wir vielleicht eher Schwierigkeiten haben. Was kann dann damit gemeint sein? Wie kann unser Geist befleckt werden? Könnte es sein, wenn wir uns bewusst oder unbewusst mit einer anderen Spiritualität verbinden, indem wir vielleicht ihre Medizin mögen oder ihre meditative Methoden? Könnte es sein, dass unser Geist befleckt wird? Nun, das ist eine Frage, die wir uns gestellt haben und auch immer wieder stellen in Verbindung mit der Beurteilung anderer Angebote. Wir glauben, wir haben darin gelebt, wir glauben wirklich, dass wenn wir uns auf Methoden fernöstlicher Art einlassen, dass unser Geist dadurch nicht unbefleckt zurückbleibt. Vielleicht haben wir noch einen gewissen Widerstand, wenn wir klar sind, jugendlich, gesund, aber irgendwann lässt das alles nach. Und wenn wir uns nicht vorher konkret entschieden haben und uns gereinigt haben, dann wird es am Ende schwer sein. Nun, diesen Aufruf wollen wir in dem Sinne, in diesem Kontext auch stellen, wenn wir diese anderen Angebote beurteilen. Kommen wir wieder zurück zu den spirituellen Angeboten der Schlange. Wir haben angesprochen, ihr werdet sicherlich nicht sterben, sagte die Schlange. Eure Augen werden aufgetan für irgendwelchen unsichtbaren Phänomenen. Als Drittes sagte die Schlange zu Eva, ihr werdet sein wie Gott. Das ist ganz zentral. Ihr werdet sein wie Gott, das ist eine Sache, die eigentlich in der Esoterik groß geschrieben ist, denn da geht es darum, dass man ein ganz anderes Gottesbild glaubt.
Ja, wir haben heute Nachmittag auch schon davon berichtet, dass das ein Ziel ist für dieses neue Zeitalter, eben ein neues Gottesbild zu schaffen. Den Schöpfergott an die Seite, Schöpfer und Erlösergott, sondern ein neues Gottesbild. Und das bedeutet in der Esoterik, Gott und Mensch sind identisch. Auf einer Esoterikmesse hat dann eine Ausstellerin gesagt, wir sind doch alle Gott. Und da gab es dann damals, als ich in der Esoterik war, so einen Film von Shirley MacLaine, wo sie dann auch am Strand stand mit ihrem Meister und der sie dann aufforderte, sie sollte sagen, ich bin Gott. Und sie hat das am Anfang, da hatte sie da Probleme mit, aber nach einer Zeit hat sie sich doch auffordern lassen, hat's gemacht. Und als Zuschauer, der ich damals war, habe ich gedacht, boah, das ist ja enorm, weil dann stand sie da so und das sah sehr befreiend aus. Und sie rief das dann tatsächlich aus. Nun, wir haben auch von den Zielen der Esoterik heute Nachmittag schon gesprochen, unter anderem eben dieses Gottesbild, das anders werden soll. Aber es geht darum, dass eine Verschmelzung stattfindet des eigenen Ichs oder des Selbst mit dem universalen kosmischen Sein, dem Göttlichen. Das heißt also im Grunde, sagt man, es gibt diese unsichtbare Kraft, diese kosmische Kraft, sie ist überall. Und ich kann mich öffnen dafür und ich kann sie in mir aufnehmen, ich kann mich damit vereinigen und dann findet eine Art Verschmelzung statt und mein Göttliches mit zusammen mit dem kosmischen Göttlichen. Und natürlich wissen auch Esoteriker, dass sie noch nicht vollkommen sind, dass ihre Göttlichkeit noch nicht so ausgeprägt ist und dass sie da noch irgendwie etwas brauchen. Und das holen sie sich dann eben aus der Natur, göttliche Kräfte zum Beispiel aus der Natur, denn für sie ist ja alles gleich, die Natur ist ja auch Gott sozusagen. Zum Beispiel gab es ja damals diese Mode mal vor einigen Jahren, diese sogenannten Powerbeats, Kraftperlen übersetzt. Und da fing man ja schon an, die Menschen dafür zu interessieren, dass in Steinen besondere Kräfte sind. Und heute glaubt das fast jeder. Und wir waren vor einem Jahr ungefähr, waren wir in Österreich und da gab es einen sogenannten Naturlesepark. Und da gab es allerlei Dinge aus der Natur und unter anderem diesen Stein. Und Sie sehen, dass da so ein Stück ausgesägt ist. Und weil man da auch was lesen kann natürlich, Naturlesepark, stand da dann auch folgendes Schild. Und da heißt es dann, lege dich entspannt in die Öffnung. Da, wo Stein war, liegst jetzt du. Erlebe die Kraft und Strahlungsenergie des Steines. Schließe die Augen, entspanne, lass ganz los und werde eins mit dem Stein und seinem Licht. Ja, hier muss man erstmal glauben, dass ein Stein Licht ausstrahlt. Und dann natürlich wird ausgesagt, wenn du eins wirst mit dem Stein und seinem Licht, dann vereinst du dich mit den göttlichen Kräften des Steines und du wirst angereichert. Du bekommst diese göttliche Energie des Steines. Diese Verschmelzung des Ichs mit dem kosmischen Sein ist genau das Prinzip, was auch im Hinduismus gilt. Und da ist es so, dass der Mensch sich verschmelzen soll mit dem sein Selbst ist das Atman und mit dem kosmischen Brahman. Und diese, um eine Art der Verschmelzung zu bewirken oder zumindest eine Öffnung für diese zukünftige Verschmelzung ist zum Beispiel Yoga. Und nur ganz kurz etwas zum Thema Yoga. Yoga ist eine indische philosophische Lehre, die eine Reihe geistiger und körperlicher Übungen umfasst, also auch geistiger Übungen. Und dann heißt es, es sind einige meditative Formen, legen eben ihren Schwerpunkt mehr auf körperliche Übungen, Positionen und Atemübungen. Andere betonen die Askese oder die geistige Konzentration. Im Westen, also wir hier, denkt man oft nur an körperliche Übungen. Das sind die sogenannten Asanas. Und wir denken hier, ach, ich will was für meinen Rücken tun und ich bin so verspannt und das tut mir gut und dann mache ich das. Und ich glaube da nicht dran, da will ich auch gar nichts mit zu tun haben mit der Religion, ich mache es nur für mich selbst. Wir müssen allerdings wissen, dass hier ein großer Unterschied liegt zwischen dem hinduistischen Denken und dem westlich-christlichen Denken. Im Christentum müssen wir glauben. Die Bibel sagt, wir müssen Glauben haben, um Gott zu gefallen. Im Hinduismus ist das nicht der Fall. Ich muss nicht glauben. Ich muss nur ein Ritual ausführen, die richtigen Bewegungen in der richtigen Haltung, die nötigen Opfergaben darbringen oder andere spirituelle Übungen machen. Ich muss nicht unbedingt glauben. Ich muss es nur tun. Und so sollen sich dann eben auch Körper und Seele von selbst öffnen. Also nochmals, im Hinduismus das gleiche Ziel, Verschmelzung des innergöttlichen Atmans, der Seele, mit dem kosmischen Brahman. Und das führt dann zur Erleuchtung oder zum Nirvana oder sogenannte Samadhi, also eine Vereinigung mit dem Göttlichen. Wir sehen hier diesen Mann, den haben wir vor ein paar Jahren in Indien fotografiert. Der geht so weit, das ist kein Karneval, der geht so weit in seiner Vereinigung mit seiner Gottheit, dass er sich genauso kleidet, wie diese Gottheit auch dargestellt wird, so schminkt. Rein äußerlich macht er sich schon eins mit seiner Gottheit. Und wolltest du noch?
Also hier wird Yoga ja überall geübt und die Sache ist, in den Kindergärten fängt das schon an. Hier der kleine Felix, der jetzt schon diesen Stand macht, auch einen Kopfstand probiert. Wenn nicht die Kindergärtnerinnen selbst, dann gibt es wohl Eltern, die das durchführen möchten und es ist inzwischen fast überall. Was Yoga dann auch anstrebt, eigentlich auch sich zeigt hier in solchen Positionen wie diese, die Baumpose genannt wird, was andeutet, dass man durch diese Haltung in Einheit mit der Natur, mit dem Baum sein möchte. Oder hier die sogenannte Göttin-Pose, das drückt aus, dass man durch diese Pose die Einheit mit der Göttin darstellen möchte. Und das ist genau das Prinzip, was Elke gerade gesagt hat, dass durch diese Pose eigentlich Anbetung oder Angleichung dargestellt wird. Man muss nicht glauben, dass wenn man sich so hinlegt, dass man dann eins wird mit der Göttin. Nein, diese Haltung, wie vorgeschrieben, ist das Zeichen an sich, dass man die Göttin anbetet und damit eins sein möchte, ohne dass man es vielleicht will. Und das ist ein ganz anderes Konzept, das fassen wir nicht. Aber wie Elke sagte, Glaube ist nicht zentral in den fernöstlichen Religionen, sondern vielmehr, dass man eine Methode nach Vorschrift vollzieht. Hier zum Beispiel ein Zitat aus dem Prospekt für Kundalini-Yoga, eine Lehrerausbildung. Yoga als ein Weg, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen, spielt eine wichtige Rolle beim Übergang zum Wassermannszeitalter. Hier wird konkret auch diese Verbindung von Yoga mit der Verwirklichung des Geistes des New Age ausgesagt. Es ist nicht leicht, sich in solchen Knoten zu legen, wie diesen Mann, der da Ashtanga-Yoga ausübt. In diese Form von Yoga heißt es, die Ashtanga-Yoga-Serie arbeitet wie ein Kombinationsschloss. Wenn du die richtigen Bewegungen in der richtigen Reihenfolge machst, öffnen sich Geist und Körper automatisch. Sehen wir, wie sie selbst aussagen. Nochmal, das sind Aussagen von Yoga-Ausbildungen selbst. Hier geht es darum, dass wenn man es richtig tut, dann wird es automatisch eine Öffnung geben. Da muss man gar nicht glauben. Das wird so sein. Nochmals gesagt, es ist wirklich nicht leicht, sich so hinzulegen, auch nicht unbedingt bequem. Das schafft auch nicht jeder. Aber hier hat es auch eine geschafft. Ich habe das Bild im Internet gefunden und da hieß es russisches Yoga. Wir müssen wissen, dass Yoga ursprünglich ein rein spiritueller Weg ist. Und es ist es noch immer, nach wie vor. Und so wird es hier auch präsentiert aus der Sicht vom Hinduismus.
Ja, und dass Yoga mehr ist als nur körperliche Entspannung, das sagen natürlich die Hindus selber. Zum Beispiel wurde schon vor einigen Jahren, der Mann ist schon tot, dieser Mann Yogananda nach Amerika ausgesandt von seinem spirituellen Meister Babaji. Und er sagte dann selber, ich bin nach Amerika gesandt, damit ich die Lehre Christi richtig deute und dadurch beweise, dass sie mit der von Krishna in Indien verbreiteten Yoga-Lehre übereinstimmt. Das heißt also, er hat dort auch, wie man dann lesen konnte, die Bibel ausgelegt und hat dann bewiesen, dass eigentlich Krishna Christus ist, so ungefähr. Ja, und wir haben ja dieses Bild hier auch schon gesehen, heute Nachmittag. Und ja, dieser Babaji, der also den Yogananda nach Amerika geschickt hat, der hat eine prophetische Aussage gemacht. Und darin wird eigentlich auch ganz deutlich, dass eben Yoga eine weitaus größere Bedeutung hat, als die meisten Menschen annehmen. Hier spricht er von Kriya-Yoga und er sagt Kriya-Yoga, die wissenschaftliche Technik der Gottesverwirklichung, wird sich schließlich über die ganze Erde verbreiten. Hier sagt er es eigentlich selber, was Yoga bewirken soll. Der Mensch soll dazu geführt werden, sich selbst als göttliches Wesen zu verwirklichen.
Noch einmal zurück zu diesen Aussagen, die wir schon erwähnt haben, von diesem auch New Age-Autor Fritjof Capra, der sagte, dass der Einfluss der New Age-Bewegung sich richtete auf das Interesse für Spiritualität und okkulte paranormale Phänomene, für die Entfaltung des menschlichen Potenzials und dann auch für die, auf die ganzheitliche Gesundheit. Noch ganz kurz eine Sache zu diesen Entfaltung des menschlichen Potenzials. In diesem Jahr ist von einigen Christen ausgerufen, das sogenannte Jahr der Stille. Und darüber ist auch einiges an Verwirrung, denn was kann man da dann angehen und was ist dann noch richtig oder was geht in einer komplett anderen, auch mystischen Richtung? In diesem Bild aus einer christlichen Zeitung heißt es, beten ist mehr, eine Frau sitzt unter einem Baum wie ein Buddhist und meditiert. Hier sieht es schon recht mystisch aus. Was ist Mystik? Ziel der Mystik ist es, eine Einheitserfahrung zu machen, ohne eine Form von Dualität. Dualität meint, dass ich und du getrennt sind. Oder ich und der Welt. Das ist Dualität. Und diese Dualität soll überwunden werden, deswegen soll man diese Einheitserfahrung machen. Am Ende bleibt weder ich noch Gott. Das sind eben die christlichen Mystiken, die eben Gott noch erwähnen. Alles fließt zusammen in eine umfassende Einheit. Diese Form fernöstlicher Art, meditative, kontemplative Spiritualität genannt, ist etwas, was auch die Christenheit zurzeit überrollt. Es ist folgendes, ein Glaubenssystem, das alte mystische Praktiken einsetzt, um eine Bewusstseinsänderung herbeizuführen. Es ist verwurzelt in der Mystik und dem Okkulten und ist oft in christliche Begriffe verpackt. Nun, das muss bewusst gesagt werden, denn es ist nicht im Wesen christlich. Ich will das versuchen zu erklären. Es gibt Meditation und Meditation, es gibt verschiedene Formen. Auch im Buddhismus gibt es zwei Hauptformen. Eine könnte man eher mit dem Wort Kontemplation beschreiben. Und hier geht es darum, nachzusinnen oder nachzudenken über ein Thema. Man könnte sagen, im christlichen Sinne über Gott, über sein Wort. Das finden wir auch in der Bibel. Es wird im Psalm 1 gesagt, dass man nachsinnen soll über Gott, über sein Gesetz. Das sind Dinge, die eine aktive Beteiligung des Menschen fördern. Die buddhistische weiterführende Meditation ist die sogenannte Versenkungsmeditation. Das ist eine andere Richtung. Buddhisten kontemplieren auch. Aber wenn es weiter und tiefer gehen soll, dann versenken sie sich. Und hier geht es darum, eine Einheitserfahrung zu machen und oder sich aufzulösen im All oder Nichts. Diese letzte Form der Meditation, meine ich, widerspricht die Offenbarung der Bibel. Widerspricht auch Gottes Selbstoffenbarung. Er ist wer und hat als Persönlichkeit oder personhaftes Wesen uns Menschen, die wir auch persönlich sind, geschaffen. Warum soll man das nicht machen? Nun, weil das beide verleugnet wird. Wenn man meint, sich mit etwas oder mit Gott oder dem Göttlichen verschmelzen zu können, dann fehlt da dieses Gegenüber. Dann ist Gott nicht mehr Gott und wir als seine Geschöpfe sind nicht mehr seine Geschöpfe. Dann ist es egal, dann können wir sagen, ich bin Gott. Und das behaupten zum Beispiel Hinduisten, die weitergehen, die sagen, in der spirituellen Entwicklung sagt man in Anfang Gott und betet Gott an und opfert Gott oder das Göttliche oder die vielen Götter, die es im Hinduismus gibt. Das ist eine Anfangspraxis. Wenn man aber spirituell wächst, dann soll man darüber hinwegkommen und ist es legitim zu sagen, ich bin Gott. Weil man die Erfahrung der Verschmelzung gemacht hat. Und somit kein Unterschied mehr, da ist zwischen mir und Gott. Meister Eckhart, ein viel zitierter, auch christlicher Mystiker, hat mal gesagt, darum bitte ich Gott, dass er mich Gottes quitt mache, denn mein wesentliches Sein ist oberhalb von Gott. Puh. Da habe ich echt geschluckt. Ich dachte, wow, es ist noch weiter wie der Satan oder die Schlange, die sagte, ihr werdet sein wie Gott. Aus diesem Stand oberhalb von Gott meint Eckhart, sich als sein eigenes Schöpfer zu erkennen und sagte dann, ich war Ursache meiner selbst. Nun, hier sehen wir an solchen Aussagen, wie weit das gehen kann. Nochmals gesagt, wenn man auf diesem Weg die Mystik einsteigt, ist es ja harmlos. Macht ein bisschen Erfahrung, aber hier sehen wir, wo es hinkommen kann, wenn man wirklich weitergeht. Und wenn man das betrachtet, dann muss man sagen, wenn das Ziel so faul ist, dann muss die Wurzel auch faul sein. Nun, die New Age-Bewegung hat schon in Anfang ihrer, man könnte sagen, Entwicklung in diesem Musical Hair, wo Aquarius zugesungen wurde, in diesem Song gesagt, Mystik wird uns Einsicht schenken. Also ist die Mystik ein ganz zentrales Mittel der New Age-Bewegung von Anfang an. Hier fehlt, wie bei der Aussage von Meister Eckhart, jede Demut, wo Petrus doch auffordert und sagt, alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Nun, eine Sache, und das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger, ich meine, wir machen das durch, also ich weiß nicht, ob wir noch Zeit finden, dass Elke noch was von ihr selbst erzählt, aber vielleicht diese Sache müssen wir noch erzählen. Eben die Aussage von Capra auch, dass die New Age-Bewegung durch die Bewegung für ganzheitliche Gesundheit praktisch vorangetrieben wird. Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Hier werden auch wir Christen angesprochen, auch hier lassen wir uns auf etwas ein, ohne zu wissen, es ist formuliert von der New Age-Bewegung als eine Methode, Menschen in diesem Sinne, in diesem Geiste zu packen.
Ja, es werden uns allerlei Methoden angeboten, die eben nicht nur auf den Körper und nicht nur auf die Seele, sondern besonders auf den Geist wirken sollen. Und wenn wir vorhin von Befleckung des Geistes gesprochen haben, dann müssen wir einfach anschauen, was wollen diese Methoden, zum Beispiel auch Yoga, will auf den Geist wirken, will das Bewusstsein verändern. Und diese Dinge wollen auf den Geist wirken, zum Beispiel Qigong, da wird gesagt in einem Buch von Qigong, dass man da in drei Schritten vorangeht. Am Anfang will man nur etwas für seine Gesundheit und dann macht man plötzlich gute Erfahrungen und irgendwann kommt man dahin, dass man sogar Wunder erlebt. Also Sie sprechen da von drei Schätzen, die man entdecken kann, wenn man wirklich aktiv und regelmäßig Qigong betreibt. Nun, dieses neue Zeitalter wird ja eben beschrieben als ein besonderes Zeitalter, in dem wir jetzt sind, wo wir alle, die ganze Menschheit und die Erde, aufsteigen ins Licht. Und da heißt es ja dann nochmal in diesem Lichtkörperprozess, den wir heute schon zitiert haben, wir werden zu völlig neuen Menschen, die nur noch heiter und glücklich sind, die in der Freude und in der Liebe leben. Menschen, die vollkommen gesund sind, die nie mehr krank werden, Menschen des neuen Zeitalters. Nun, dies ist ein Wunsch, okay, keiner möchte krank sein, aber in die Christenheit ist immer schon mehr und mehr eingedrungen, wir dürfen auch nicht mehr krank sein. Wenn wir krank sind, dann stimmt noch irgendwie etwas nicht. Und als Esoterikerin, die ich damals war, war das für mich auch so. Wenn ich krank war, dann musste ich auf jeden Fall untersuchen, warum bin ich jetzt krank? Das konnte sein, was es wollte. Das konnte sein, ob ich mir einen Arm gebrochen hatte oder ob ich eine Virusinfektion hatte. Das spielte gar keine Rolle. Es musste immer irgendwo einen Grund dafür geben, dass das geschehen war. Und das musste ich rausfinden und damit war dann fürs nächste Mal der Grund nicht mehr da und ich hätte diese Krankheit nicht mehr bekommen, wie ich dann damals meinte. Ja, was versteht nun eigentlich die Esoterik unter Ganzheitlichkeit? Also man sagt, es ist ja eine Einheit und das würden wir ja auch sagen, von Körper, Seele und Geist. Das sagt auch die Bibel. Das ist eine Form von Ganzheitlichkeit. Aber in der Esoterik geht man darüber hinaus. Man sagt, es ist die Einheit von Körper, Seele, Geist und Kosmos. Du musst mit dem Kosmos vereint werden und dann wirst du gesund bleiben. Und deshalb zum Beispiel auch Angebote aus fernöstlichen Bereichen. Wir haben heute schon ganz kurz über eine bestimmte Form gesprochen, nämlich zum Beispiel über eine kosmische Kraft in der chinesischen Medizin. Und wir werden das gleich noch sagen. Aber Namen für kosmische spirituelle Kräfte sind zum Beispiel Buddha, Christus, Lebenskraft, also jeweils mit Kraft. Ja, oder man kann auch sagen einfach nur Energie, Buddha Energie, Christus Energie. Mana oder Prana im Indischen. Und dann gibt es eben noch die aus der chinesischen Medizin, Qi oder Qi.
Da wollen wir noch gesondert drauf eingehen. Wir haben ja auch damit angefangen. Was ist dann mit dieser Qi oder was ist mit diesem Zeichen des Yin und Yang? Nun, Yin und Yang ist ein Zeichen einer spirituellen kosmischen Kraft oder einer göttlichen Macht. Diese Kraft wird Qi oder Qi genannt. Es wird dargestellt eben in dieses Yin-Yang-Zeichen und es ist bezeichnet, was dieses Zeichen eigentlich aussagen möchte. Denn sie wollen sagen, dass in jedem Licht auch etwas Dunkles vorhanden ist, deswegen eben diesen dunklen Punkt im hellen Teil. in jeder Finsternis etwas Helles, dass es nie nur absolut Finsternis oder absolut Licht gibt. Und das Göttliche schlechthin besteht in der Harmonie der Gegensätze. Das Göttliche schlechthin besteht in der Harmonie der Gegensätze. Und das ist ganz, ganz wichtig. Nun, Qi ist also diese göttliche Kraft. Wir finden das in Anwendungen wie Reiki, Tai Chi, Shiatsu, Qigong, Aikido, Feng Shui, Kinesiologie. Nun, wir können noch Akupunktur, wir können noch vielen anderen Dingen auflisten. Da spielt alles dieses Qi eine zentrale Rolle. Die Bedeutung des Qi aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin ist, dass Qi Hauch oder Dampf oder Atem bedeutet. Es ist auch beschrieben als kosmischer Atem des Drachens, vor allen Dingen auch bei Feng Shui. Es ist eine grundlegende Urkraft der Welt oder des Kosmos. Es ist Lebensstrom oder auch Lebensgeist. Das ist ein Bild, was ich letztes Jahr fotografiert habe, in dem Flughafen von China, in Beijing. Also da will es aussagen, dass die Weltkugel durch vier Drachen gehalten wird. Das stellt eben diesen kosmischen Atem des Drachens dar. Durch Methoden wie Qigong, Tai Chi und so weiter soll der Mensch körperlich mit dem Kosmos in Verbindung treten, mit jedem Atemzug Qi aufsaugen und die Essenz alles Lebendigen durch den Körper pulsieren lassen. Nun hier ahnen wir, wenn wir auch die Beschreibungen weiterverfolgen, dass Qi Beschreibung ist einer göttlichen, schöpferischen Kraft oder eigentlich wie Gott selbst. Kommen wir nun zurück zu den Aussagen der Bibel. Wir haben vorher die Aussage der Schlange, sind wir nachgegangen, ihr werdet sein wie Gott. Haben auch gesagt, dass vielen anstreben, dass man Gott ähnlich sein will oder Gott gleich oder mit ihm sich verschmelzen möchte. Aber die letzte Aussage der Schlange ist die, dass die Schlange zu der Frau sagte, ihr werdet Gutes und Böses erkennen. Das möchte ich nun kurz in Verbindung bringen mit dem, was wir gerade über Qi gehört haben. Was können wir dann von dieser Aussage wiederum lernen? Zunächst mal müssen wir wissen, dass das Wort Erkennen in der Bibel nicht nur ein kopfmäßiges Erfassen ist. Das heißt, den Anfang Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Das heißt, es ist Ausdruck engster Beziehung, engste Gemeinschaft haben mit. Das heißt, wenn wir diese Aussage mit genau diesem Wort, ihr werdet Gutes und Böses erkennen, betrachten, sehen wir, wenn wir sagen, wir werden mit Gutem engste Beziehung haben, ist okay. Aber auch mit Bösem, auch damit engste Beziehung haben, das war Anliegen der Schlange. Warum würde sich Eva nun darauf einlassen? Ich glaube nur deswegen, weil sie in eine Lage gebracht wurde, wo vielleicht alles relativiert wurde. Und man zu dem Standpunkt käme, ach, das Böse ist doch gar nicht so ganz böse. Und das Gute kann aus anderer Perspektive gerade auch böse sein. Alles wird auf den Kopf gestellt. Und das ist in der letzten Zeit in unserer Gesellschaft immer mehr vorhanden, gerade bei den Kindern. Hexen sind nicht mehr nur böse. Es gibt jetzt gute Hexen. Es gibt niedliche Teufelchen. Also es gibt all das, was früher ganz eindeutig böse war, wird jetzt verniedlicht oder gerade gut geheißen. Also die ganze Sache steht auf dem Kopf, das alleine schon bei den Kindern. Oder hier ein Angebot, ein Between Evil and Peace Festival, wo einerseits ein halber Kopf von Jesus und andererseits ein halber Kopf von Teufel abgebildet ist. Oder bei dieser Whisky-Art ein Teufelchen und ein Engelchen Hand in Hand. Oder bei diesem Musical Wicked, die Hexe von Oz, eine weiße und eine schwarze Hexe. Ein holländischer Maler, Escher, hat das mal so dargestellt. Wenn wir auf das Schwarze schauen, dann sehen wir Fledermäuse, Teufel, das weiße Engel. Und das flächendeckend, in Harmonie miteinander. Und genau das mag ja auch genau das widersprechen, was ich gerade gesagt habe, von diesem Qi oder diesem Qi. Denn bei Qi oder Qi geht es auch darum, dass das die Harmonie der Gegensätze darstellt. Und sind wir ehrlich, das kommt uns entgegen. Wenn das Göttliche die Harmonie der Gegensätze ist, dann ist das interessant. Dann brauchen wir gar nicht, das Böse in uns wegzutun. Dann müssen wir es nur in Harmonie mit dem Guten bringen. Und dann sind wir dem Göttlichen sehr nah. Was sagt aber die Bibel über dieses Durcheinander? Wenn wir zum Beispiel im Alten Testament Jesaja 5,20 betrachten, da heißt es, weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer süß und aus Süß sauer machen. Weh denen. Oder im Neuen Testament, Römer 12,21 zum Beispiel, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Solche Versen deuten an, dass die Bibel sagt, dass es an sich Gutes und an sich Böses gibt. Und dass wir da nicht relativieren sollen. Und wenn wir ehrlich sind, und wir haben alle ein Gewissen, und ich kann von mir aus sagen, bevor ich Christ war, habe ich ein Gewissen gehabt und ich wusste, was gut oder was böse ist. Gott hat es in uns gelegt und ich wusste es. Ich habe trotzdem mich über die Dinge hinweggesetzt, auch mittels solcher spirituellen Vorstellungen. Denn hier kommt eine Spiritualität, die das Relativieren von Gut und Böse gut heißt und sagt, dadurch kommen wir gerade in Verbindung mit dem Göttlichen. Was sagt aber die Bibel von Gott? Nun, da möchte ich ganz gerne im Neuen Testament 1. Johannes 1, Vers 15 zitieren. Da heißt es nämlich, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Eine ganz wesentliche Aussage in der Konfrontation mit Esoteriker. Gott ist Licht und es ist kein bisschen Finsternis in ihm. Und das müssen wir mal gegenüber dieser Aussage von Qi stellen, wo es heißt, dass das göttliche Harmonie der Gegensätze ist. Oder auch, was Elke jetzt auch noch gesagt hat über den Tantra-Buddhismus, wo diesen Kala-Chakra zwei zornige und zwei gütige Gesichter hatte. Jetzt so abbrechen. Okay, jetzt haben wir das Wichtigste gesagt. Es wäre noch ein ganz wichtiger Punkt, aber ich glaube, dafür ist nicht mehr vielleicht die Aufmerksamkeit und Kraft, vielleicht eher noch dazu, dass meine Frau persönlich noch was erzählt, wie sie Christin geworden ist. Stimmt das? Ja. Wollen wir das mal hören? Und das andere, das müssen wir dann mal ein anderes Mal nachholen.
Ja, gut, noch ganz kurz persönlich. Welche Auswirkungen hat das nun gehabt bei mir, dass ich täglich meditierte, dass ich bestimmte Nahrung nur zu mir nahm, dass ich mich reinigte durch zum Beispiel auch Essenzen oder wenn ich jetzt irgendwo unter Menschen war, dann konnte es sein, dass ich schlechte Energie abbekommen hätte. Und dann musste ich natürlich nicht nur duschen, sondern dann mussten auch Öle gebraucht werden und so weiter. Räucherstäbchen angezündet, wenn Menschen in meiner Wohnung waren, die spirituell noch nicht so weit entwickelt waren wie ich, dann konnten sie auch schlechte Energien mitbringen, also musste das dann hinterher ausgeräuchert werden und so weiter. Ich habe ja dieses Bild hier gezeigt, wie ich da ja auch nach außen hin gezeigt habe, ich glaube an etwas ganz Bestimmtes, nämlich an einen unpersönlichen Gott. Dafür war dieses Dreieck da und so weiter. Ja, für mich, wie bin ich da hineingekommen? Einfach, ich sagte das schon, ich wollte nur was Gutes für mich tun. Ich wollte am Anfang, eben machte ich einen Yogakurs, dann habe ich in der Volkshochschule einen Kurs besucht und da sollte es eigentlich um Kreativitätstraining gehen, aber es war dann ein Selbsterfahrungskurs. Und so kam ich in die Psychotherapie und natürlich kam ich dann mit ganz vielen Menschen zusammen, die schon alles Mögliche gemacht hatten. Und ich fing dann an, Tarotkarten zu legen mit Steinen und mit Klangmeditation und mit Astrologie mich zu befassen und, kann ich jetzt nur noch sagen. Also es war eine ganze Latte und es hörte auch gar nicht auf. Weil wenn ich gerade wieder etwas Neues entdeckt hatte und das auch ausübte, dann merkte ich aber immer wieder, aber irgendwie ist es das noch nicht. Und andere sagten mir, dann hast du schon mal das probiert oder hast schon mal jenes probiert. Und dann fing ich da wieder mit an. Es gab kein Aufhören. Nun, was waren dann die Folgen davon? Ich öffnete mich ja in Meditation und da gab es dann irgendwann bei mir verschiedene Phänomene, die da auftauchten. Und zwar eigentlich ähnlich wie bei dem Zeichen des Yin und Yang. Auf der einen Seite sah das sehr nach viel Licht aus und auf der anderen Seite war da viel Finsternis. Also ich bekam zunächst eine sehr positive Ausstrahlung. Und das hört man immer wieder von Menschen, die mit Esoterik beschäftigt sind, dass sie eine sehr positive Ausstrahlung haben. Und die Menschen dachten daraufhin auch, ich wäre wirklich mit etwas Gutem beschäftigt. Und das glaubte ich ja selber natürlich auch. Nur wussten die Leute nicht, wie ich war, wenn ich alleine zu Hause war. Dass ich dann nämlich manchmal in tiefe Löcher fallen konnte. Ich bekam von einer Sekunde zur anderen depressive Anfälle, Weinanfälle. Ich wusste gar nicht, warum. Ich hatte mit Ängsten zu tun. Nachts wurde ich häufig durch Albträume geweckt, sah in meinem Zimmer dunkle, schemenhafte Gestalten. Und ich wusste nach einiger Zeit, es gibt eine unsichtbare Welt, die bedroht mich. Und das hatte ich überhaupt gar nicht vermutet. Ich habe dann natürlich gedacht, ja, warum sehe ich solche Sachen? Natürlich ging ich zu meinem Therapeuten und der sagte mir, ja, das sind die dunklen Anteile in dir. Du hast eben diese dunklen Anteile und vielleicht siehst du die in einer Art Vision. Aber du musst die annehmen, die gehören zu dir, weil das gehört nun mal zu dir. Andere sagten mir, ja, es gibt diese dunkle Welt und die bedroht einen auch, aber du bist eben noch nicht weit genug. Du musst eben noch weiter in dich entwickeln, dann wirst du eines Tages über diese Welt herrschen. Solange du das aber nicht tust, kannst du ein Schutzzeichen tragen oder auch einen Lichtkreis um dich herumziehen. Ich machte das alles, aber irgendwie schien das nicht wirklich zu helfen. Also auf der einen Seite, dann wiederum, wurde ich sehr sensibel. Meine Wahrnehmung wurde immer mehr trainiert und das führte letztendlich bis zur Hellsichtigkeit und Hellfühligkeit. Ich wendete das dann auch an in meiner Therapie. Wir hatten gelernt, durch Übungen, Stuhlwechsel zum Beispiel, uns in andere Personen hineinzuversetzen. Und wenn ich nicht weiterkam mit einer Person in meiner Therapie, dann habe ich gesagt, komm, wir wechseln mal den Stuhl. Dann habe ich mich auf deren Platz gesetzt und dann kam alle Information über diese Person in mir auf. Und die Leute waren begeistert über meine therapeutischen Fähigkeiten. Aber heute weiß ich genau, dass das eben übersinnliche Mächte waren, die mir da auch diese Informationen gaben. Damals dachte ich, das sind meine eigenen Fähigkeiten. Toll, ich bin schon ganz weit. Also auf der einen Seite ganz sensibel und auf der anderen Seite immer rigoroser. Ich wurde immer egoistischer. Ich ging meinen Weg konsequent. Man hatte mir gesagt, du hast das höhere Ziel und dieses höhere Ziel musst du verfolgen. Und wenn dich jemand daran hindern will, und sei es deine engsten Verwandten, du musst weitergehen. Und die musst du hinter dir lassen. Und so geschah es auch, dass ich dann meine Familie, mein Mann zum Beispiel verließ. Und die Ehen, die gehen meistens kaputt, über kurz oder lang, wenn Leute da hineingehen. Und ich dachte immer, ja, aber ich jage doch dem Prinzip der Liebe nach. Es wurde immer gesagt, es geht um Liebe. Aber ich wusste ja gar nicht, was denn für eine Liebe. Hat es was mit Menschen zu tun? Und natürlich probiert man dann erstmal die Liebe in Beziehung. Nun aber immer merkte ich, es ist es noch nicht. Natürlich glaubte ich auch nach einiger Zeit an Reinkarnation. Keineswegs werdet ihr sterben. Und ich dachte dann, jawohl, also da hast du schon mal gelebt. Wenn ich manchmal irgendwo hinkam, an bestimmte Plätze, dann kamen ganze Geschichten vor meinem inneren Auge in mir auf und ich meinte zu erkennen, was ich schon mit diesen und jenen Personen an dem und dem Ort alles erlebt hatte. Und das wurde manchmal sogar bestätigt. Und dann dachte ich, das muss doch wahr sein. Irgendwann war es dann so weit, dass ich meinte, auch meinen Körper zu verlassen. Als es das erste Mal geschah, da merkte ich wohl, ich hatte den Eindruck, ich werde riesengroß. Und ich hatte gar keine Angst, denn ich hatte ja schon gehört, es ist positiv, wenn man den Körper verlässt. Denn dann bekommt man ja Zugang im Kosmos zum Allwissen. Und dann bekomme ich auch natürlich mehr göttliches Wissen. Das geschah dann manchmal, ohne dass ich das überhaupt jemals beabsichtigt hatte. Das kam. Heute würde ich sagen, ich wurde aus meinem Körper herausgezogen, weil ich so offen war. Und natürlich hörte ich dann irgendwann auch Stimmen. Und da war ich ja auch praktisch drauf ausgerichtet. Ich wollte Führung aus der unsichtbaren Welt. Und irgendwann sagten mir dann auch Stimmen, was ich zu tun oder zu lassen hätte und so weiter. Ja, all diese Dinge entwickelten sich, ohne dass ich das besonders überhaupt jemals als Ziel gehabt hätte. Nun, eines Tages lernte ich dann den Martin kennen. Er hatte ja auch die psychotherapeutische Ausbildung. Er war zwar Buddhist, das war für mich aber ja kein Hinderungsgrund, denn Esoteriker nehmen ja aus allen Religionen etwas und natürlich auch ganz viel aus dem Buddhismus und ich spürte da eine große spirituelle Verwandtschaft. Also konnten wir ja zusammenkommen. Außerdem meinte ich, er sei meine Zwillingsseele. Das wurde mir nämlich auch gesagt, dass jeder Mensch eine Zwillingsseele habe und die müsse man unbedingt finden, denn dann ging es ganz viel schneller nach oben. Ja, wir arbeiteten eine Zeit lang in Amsterdam zusammen, dort hatte er ein therapeutisches Zentrum und eines Tages brannte dieses Zentrum aber aus. Und wir nahmen das als ein Zeichen höherer Führung, haben es zwar wieder aufgebaut, aber verkauft und haben uns auf eine Weltreise begeben. Wir reisten über Indien nach Indonesien und dann nach Australien. In Australien wollten wir einen Freund besuchen und den hatten wir schon in einem indischen Ashram kennengelernt. Und der lebte im Urwald, so als ehemaliger Hippie hatte er dort so eine Hütte. Und wir fuhren an dem Tag per Anhalter, weil da gab es keinen Bus, der so bis an den Rand des Urwaldes fuhr. Und dann nahm uns ein junger Mann mit und dieser Mann war total fröhlich. Und wir dachten, naja, das geht bestimmt nicht mit rechten Dingen zu, der hat was geraucht. Wir haben ihn gefragt, sag mal, hast du irgendwas geraucht? Nein, sagt er, meine gute Laune kommt von meiner guten Beziehung zu Jesus Christus. Naja, dachte ich, kann ja auch sein. Die Esoterik spricht ja auch von Christus. Und warum nicht auch Jesus Christus? Ist ja egal, alle Wege führen nach Rom. Auf jeden Fall sagte der Mann, was macht ihr denn beruflich? Wir sagten, wir wären alternative Psychotherapeuten, weil wir ja mit alternativen Methoden beschäftigt waren. Ja, sagt er, wollt ihr mal was echt Alternatives erleben? Ja, ich lade euch ein zum Gottesdienst in meine Kirche. Wir konnten uns das zwar nicht vorstellen, dass das die echte Alternative sei, aber wir dachten, macht ja nichts, ich kann ja mal in die Kirche gehen, ich nannte mich ja Christin. Ich hätte nie gesagt, ich bin Esoterikerin. Das werden Sie auch nicht hören, wenn Sie mal irgendwo fragen, ist das esoterisch? Nein. Also ich dachte, ich bin Christin und ich kann ja auch in die Kirche gehen und als Buddhist ist auch nicht verkehrt, mal in die Kirche zu gehen. Nun, der Mann brachte uns dann am nächsten Tag zu seiner Kirche. Es war allerdings keine Kirche, sondern ein Schulgebäude und da war ich doch sehr skeptisch. Und ich dachte, alles, was nicht katholisch oder evangelisch ist, das ist bestimmt Sekte, also hier musst du sehr vorsichtig sein. Aber die Leute beteten zu ihrem Gott, als wäre er wirklich da. Und das war irgendwie total faszinierend. Nach dem Gottesdienst tranken sie dann noch Kaffee und Tee miteinander und dazu luden sie uns dann auch ein. Und da kam eine Frau zu mir und fragte mich, woher ich käme und wie ich heißen würde. Und die dritte Frage war, darf ich mit dir beten? Ich dachte, oh, beten? Ich wusste gar nicht, wie das geht. Ich mochte aber nicht Nein sagen, weil die Frau so nett war. Ich dachte auch, der Martin ist ja Buddhist und der sagt da bestimmt Nein, dann sage ich auch Nein. Und ich fragte ihn, aber er ermutigte mich. Er sagt, mach das. Gut, die Frau ging mit uns raus, der Martin kam auch mit, sie holte noch den Pastor und dann begann sie mit mir zu beten. Und als sie betete, da wusste ich auf einmal, hier ist eine unsichtbare Macht anwesend. Ich kannte ja die Anwesenheit von unsichtbaren Mächten, die wusste ich ja inzwischen, ich wusste haargenau, wann die da waren. Aber in diesem Moment wusste ich, hier ist eine Macht, die ist größer als alles, was ich bis dahin erlebt habe. Und ich ahnte, das muss Gott sein. Und ich fing an zu weinen, weil mich das so betroffen gemacht hat. Und ich merkte, da ist ja Gott außerhalb. Und als ich so weinte, da sagte die Frau zu mir, deine Sünden sind dir vergeben. Ich wusste, das sagt Gott zu mir. Ich konnte meine Sünden, sage ich mal, nicht in Einzelheiten erkennen. Aber was ich spürte war, ich habe ein Leben geführt, das Gott nicht von mir gewollt hätte. Und das hat mich auch total betrübt. Und dann fragte sie mich, willst du von jetzt an mit Jesus Christus leben? Ich hätte Nein sagen können. Ich hatte ja die Wahl. Aber ich hatte ja schon so vieles ausprobiert und ich wusste immer, das war's noch nicht. Und jetzt ahnte ich, ich muss Ja sagen zu diesem Jesus. Wenn meine Sehnsucht, die ich wirklich in mir hatte, nach Gott erfüllt sein soll. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will das. Die Frau sprach mir ein Gebet vor. Und ich habe dann eben in diesem Gebet Jesus Christus in mein Leben aufgenommen und habe ihn auch angenommen als meinen Erlöser. Und das ist ja immer die Sache, dieser Erlöser, so ein Schlagwort, wo viele Menschen nicht wissen, wovon erlöst er mich denn? Ja, wir haben dieses Bild gezeigt, vielleicht kannst du es noch am Computer, hast du nicht, okay. Wir haben dieses Bild gezeigt, der Mensch auf der Erde und Gott im Himmel und dazwischen dieser Bereich der Luft. Und dass wir von uns aus uns nicht hocharbeiten können zu Gott. Denn Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Aber Gott hat ja gesagt, ich will Gemeinschaft mit euch. Ihr könnt zwar nicht zu mir kommen, aber ich komme zu euch. Und er ist halt in der Gestalt Jesu Christi hier gekommen und hat uns erlöst durch seinen Tod am Kreuz, einen Strich gemacht durch die Welt der Finsternis und hat uns erlöst von der Macht der Finsternis und von dem Graben, der zwischen uns und Gott ist. Denn das Wort Sünde kommt von der Wurzel Sund und Sund bedeutet Graben. Ja, ich durfte das annehmen und durfte erkennen, dass Gott nicht eine unpersönliche Kraft ist, sondern ein ganz persönlicher Gott, der dann nach und nach seinen Finger auf all meine Dinge gelegt hat. Und ich habe Gott dann später alles bekannt, was ich gemacht habe. Es hat 2 Tage gedauert. Ich habe alles aufgeschrieben und ihm alles gebracht und habe im Namen Jesu gesagt, ich will mit diesen Dingen nichts mehr zu tun haben. Meine Hellsichtigkeit verschwand. Ich habe nie wieder meinen Körper verlassen. Ich habe nicht wieder Bilder aus sogenannten vorherigen Leben gesehen. Und Gott hat mich befreit. Ja, und heute darf ich hier stehen und Ihnen das erzählen.
Ja, die 2 Tage, das war natürlich eine Aktion, aber wir haben mehr Zeit gebraucht, bis sich alles gesetzt hat. Ich habe dann auch während dieser Zeit, also während diesem Gebet daneben gestanden und diese Frau hat anschließend auch mit mir gebetet und das war genau der Moment, wo der Jesus mich auch ansprach und ich durfte auch an genau diesem Moment Jesus mein Leben übergeben. Also es war wirklich ein großes Wunder, dass es auch zeitgleich geschah und wir das gemeinsam erfahren durften. Nun, das sind Dinge, die der Herr schenken kann. Es soll auch zur Ermutigung sein. Ich hoffe, dass Sie oder ihr dadurch ermutigt werdet, dass Menschen tatsächlich, auch wenn sie noch so in diesen Dingen drinstecken, angesprochen werden können, wenn der Herr offenbart. Aber wir müssen auch sagen, es ist jetzt 20 Jahre zurück. Das, was wir heute erzählen, hätten wir damals noch nicht erzählen können. Da war noch alles durcheinander in unseren Gedanken und so weiter. Heute haben wir versucht klarzumachen, Einfluss fernöstlicher Spiritualität auf unsere Gesellschaft ist immer größer, aber auch in den Gemeinden. Vielleicht sind Sie hier und dort auch angesprochen gewesen und haben gesagt, oh, da mache ich doch was und da habe ich doch was erfahren und es hat mir so gut getan, das kann doch gar nicht böse sein. Nun, überprüfen Sie die Sache, denn wenn es um Befleckung des Geistes geht, das ist eine Sache, wo wir westliche Menschen nicht sehr aufgeklärt sind, wo wir nicht sehr die Sache einschätzen können. Und wir müssen auch sagen, dass wir erst im Laufe der Zeit diese Unterscheidung, die wir heute gemacht haben, machen konnten. Das war nicht von heute auf morgen. Wir brauchten Hilfe, Befreiung. Wir haben sehr intensiv die Bibel studiert und nachgefragt, auch die eigentlichen Praktiken immer wieder auf die Probe gestellt. Und auch heute fragen wir uns bei dies und jenes noch, wie wir das einschätzen müssen. Machen Sie das auch. Lesen Sie vielleicht nach. Wir haben ja Bücher dabei. Das Buch, was am meisten aufklärt, wir haben es schon angesagt, spirituelle Kräfte des neuen Zeitalters. Es kann eine Hilfe sein, diese Sache einzuschätzen. Am Ende erzählt auch Elke hier drin, kurz wie sie Christin geworden ist. Das ist vielleicht auch eine Ermutigung in diesem Buch. Ein ganz anderer Ansatz ist von John Bunyan, Pilgerreise, ja. Aber in dem Buch Der Heilige Krieg, wo er die Menschenseele als eine Stadt vorstellt und dann sagt, was geschieht, wie Diabolos, Satan, versucht eben Immanuel, hier gibt es diese Namen, ja, aus der Stadt heraus zu boxieren. Und das gelingt ihm. Und Menschenseele hat es nicht gemerkt, bis Chaos so komplett war, dass sie anfingen zu fragen, wo ist Immanuel? Nun, ich fand es eine sehr schöne Geschichte, weil es zeigt, dass auch wenn wir Christen sind, es so sein kann, dass ungemerkt schleichend Dinge in unser Leben passieren, wodurch die Liebe zu Jesus, wodurch vielleicht tatsächlich die Person Jesus Christus nicht mehr zentral in unser Leben ist. Und da müssen wir sehr wachsam sein. Und das ist auch die Ebene, die wir heute ansprechen wollten in vielen Dingen. Wenn ich gerne liest, kann sich vielleicht solche CDs oder DVDs anhören oder anschauen. Hier Buddhismus, Esoterik, Christentum, unterschiedliche Wege zu Gott. Da erzählt auch Elke ihre persönliche Geschichte. Von mir sind auch Kassetten und DVDs da. Das vielleicht zum Abschluss und ich möchte noch ein Gebet sprechen. Vielleicht stehen wir dazu auf. Lieber Herr Jesus Christus, es ist wirklich gewaltig, dass du uns damals so angesprochen hast, Und es zeigt einfach, dass du nach wie vor da bist. Es ist noch Gnadenzeit. Du offenbarst dich konkret einzelnen Menschen und holst sie heraus, wo auch immer sie stecken. Herr, wir wissen aber auch, dass wir angefochten sind. Sobald die Beziehung zu dir entstanden ist, will, Herr, der Feind genau unsere Gedanken beeinflussen, dass wir aus einer lauteren und einfachen Beziehung zu dir weggezogen werden. Gib Gnade, dass wir es rechtzeitig erkennen. Und wenn wir heute Abend das ein wenig erkannt haben, dass wir alles dran setzen, dass die Verführungen in unser Leben aufgeräumt werden und dass Dinge geklärt werden, dass die Beziehung zu dir wieder zentral steht in unser Leben. Bitte gib Gnade dazu. Lass es uns erkennen. Segne du uns allen. Danke für die Zeit der Freizeit oder danke auch für alle Gäste, die hier heute Abend sind. Danke, Herr, dass du solchen Zeiten des Zusammenseins und des Hörens auf dich schenkst. Bitte lass es zum Frucht und zum Segen für uns allen werden. In deinen guten Namen, Herr Jesus, bete ich darum. Amen.